Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Im November 2020 verlor Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen. 2 Monate später, im Januar 2021, sollte der Sieg von Joe Biden offiziell bestätigt werden. Aber einige Anhänger von Donald Trump versuchten das zu verhindern.
Die Erstürmung des Washingtoner Kapitols im Januar 2021 war ein gewaltsamer Angriff auf die US-Demokratie. Virale Verbreitung fand der sogenannte QAnon-Schamane, Künstlername Jake Angeli. Aufmerksamkeit erheischend war schon sein Kostüm. Büffelhörner, Kojotenfell, Stars and Stripes Gesichtsbemalung, Federschmuck, offenes Brusthaar und ein Speer. Interessant ist, dass Jake Angeli aus dem Stand die Sprache des zeitgenössischen Evangelikalismus spricht.
Thank you for allowing the United States of America to be reborn.
In der Senatskammer brüllte er spontan ein Gebet ins Megafon, das seine Mitrandalierer inbrünstig beantworteten.
Bei diesem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 spielten auch Evangelikale und ihre Überzeugungen eine wichtige Rolle. Die Politik der USA lässt sich heute nicht verstehen, ohne dass man die Rolle betrachtet, die der Evangelikalismus und evangelikale Wählerinnen und Wähler dabei spielen. Und genau das tun wir heute hier im Hörsaal. Unser Redner ist der Amerikanist Johannes Völz. In seinem Vortrag erklärt er, warum die meisten Evangelikalen in den USA heute dezidiert antidemokratische Ziele verfolgen. Evangelikalismus ist in den USA längst nicht mehr nur eine religiöse Überzeugung. Evangelikale Wählerinnen und Wähler sind heute so politisiert, dass ihre religiösen und politischen Einstellungen untrennbar miteinander verschmolzen sind. Dieser radikale, antidemokratische Konservatismus, das sagt Johannes Völz, macht mittlerweile den Mainstream der Republikanischen Partei aus. Der Vortrag von Johannes Völz, den ihr jetzt hört, der hat den Titel Evangelikalismus in den USA – Lebensformen zwischen Demokratie und Autoritarismus. Er hat diesen Vortrag gehalten am 4. Dezember 2023 in Bad Homburg. Stattgefunden hat der Vortrag im Rahmen der Reihe Was heißt demokratische Lebensform? Organisiert wird diese Reihe von dem Projekt Democratic Vistas des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Einer derjenigen, der die Demokratie schon früh neu dachte, war der amerikanische Dichter Walt Whitman. In seinem Essay Democratic Vistas, veröffentlicht kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, spitzt Walt Whitman seine Vorstellung von Demokratie folgendermaßen zu. Glaubst auch du, mein Freund, Demokratie sei nur etwas für Wahlen, für Politik oder den Namen einer Partei? Ich sage, dass die Demokratie nur in der gesamten Lebensführung, in den höchsten Formen der Beziehungen von Menschen wachsen, erblühen und Früchte tragen kann. Im Glauben, in der Religion, der Literatur, den Colleges und Schulen, in allem öffentlichen und privaten Leben. Demokratie, so Whitmans Idee, ist nicht nur eine Regierungsform, sondern betrifft die gesamte Lebensführung. Es geht Whitman um ein umfassendes Verständnis von Demokratie. Demokratie bezeichnet eine Form des Zusammenlebens, des Streitens und Aushandelns, des Protestierens und Miteinanderredens. Aber Demokratie als Lebensform umfasst auch Fragen wie diese. Wie verbringen wir Zeit miteinander? Wie gehen wir miteinander um, wenn wir als Fremde, als Nachbarn aufeinandertreffen? Wie stellen wir uns Gesellschaft und Gemeinschaft vor? Mein Thema heute Abend, das wissen Sie vom Titel, ist der amerikanische Evangelikalismus. Was Demokratie als Lebensform konkret heißen kann, das will ich an diesem Beispiel mit Ihnen gemeinsam durchdenken. Evangelikalismus, das sei vorausgeschickt, ist eine Sammelbezeichnung für protestantische Bewegungen, die den Moment der Bekehrung und Wiedergeburt ins Zentrum ihrer religiösen Praxis stellen und die darauf aus sind, die frohe Botschaft, das Evangelium, zu verbreiten, also möglichst viele neue Mitglieder zu gewinnen. Zu den Evangelikalen zählen viele unterschiedliche Denominationen und bei vielen von ihnen bilden die Evangelikalen nur einen von mehreren Flügeln. Zudem sind viele evangelikale Bewegungen so lose organisiert, dass sich noch nicht einmal von einer Denomination sprechen lässt. Bevor wir uns aber diesem Beispiel zuwenden, möchte ich noch ein paar allgemeine Überlegungen anstellen zur titelgebenden Frage unserer Reihe: Was heißt demokratische Lebensform? Und dies vor allem deshalb, weil die Idee der Demokratie als Lebensform durchaus Schwierigkeiten macht. Zunächst verleitet uns die Annahme, es gäbe eine demokratische Lebensform dazu, idealisierte Formen des Zusammenlebens zu beschreiben. Wenn ich Ihnen hier im Saal die Frage stellen würde, was heißt demokratische Lebensform, dann könnte der erste Schritt Ihres Gedankenprozesses in der Frage bestehen, in welchen Momenten meines Lebens finde ich demokratische Ideale verwirklicht? Sie würden dann vermutlich über konkrete Beispiele nachdenken. Einigen von Ihnen käme vielleicht ein bestimmter Stil der Kindeserziehung in den Sinn. Andere würden über das Schulsystem nachdenken. Wieder anderen fiele vielleicht ehrenamtliches soziales Engagement ein. Manche würden an Demonstrationen oder Streiks denken. Wieder andere würden sagen, ich erlebe Demokratie, wenn ich mich in der freien Wirtschaft entfalten kann. Was genau Sie unter einer demokratischen Lebensform verstehen, hängt in diesem Denkmodell von Ihren politischen Werten ab. Die einen denken eher an Gemeinschaft und Gleichheit, die anderen eher an Freiheit und das Individuum. Aber egal, wie Sie nun politisch gepolt sind, Sie würden wohl sagen, Demokratie als Lebensform bedeutet so viel wie die praktische Umsetzung meiner Ideale im alltäglichen Leben. Kurz gesagt, die Erfahrung von Gleichheit und Freiheit in unterschiedlicher Gewichtung dieser letzten beiden Begriffe. Wir können aber auch einen anderen Weg wählen und die Frage möglichst wertneutral angehen. Wie sieht die Lebensform, wie sehen die Lebensformen aus, die wir in Demokratien vorfinden? Unser Zugang wäre dann empirisch und deskriptiv. Wir würden nicht voraussetzen, dass die Lebensformen, die wir in Demokratien vorfinden und beschreiben können, es verdienen, im normativen Sinne demokratisch genannt zu werden. Im Gegenteil, wir könnten darauf abzielen, dass viele Aspekte von Lebensformen in der Demokratie im Widerspruch zu demokratischen Werten stehen. Whitman verbrachte übrigens einen Großteil seines Essays Democratic Vistas genau hiermit. Er listete all die Verfehlungen der real existierenden Demokratie seiner Zeit auf. Seine Streitschrift ist mithin nicht nur ein Plädoyer für die Demokratie, sondern auch ein Protokoll des Verzweifelns an ihr. Wenn wir einen solchen nüchternen, empirischen Blick auf die ganz alltägliche Lebensform unserer Demokratie werfen, werden wohl auch wir festhalten müssen, dass viele Aspekte davon kaum verdienen, demokratisch genannt zu werden. Allerdings stellt sich dann die Frage, haben diese Lebensformen, die wir in der Demokratie vorfinden, überhaupt etwas mit Demokratie zu tun? Ist unsere Lebensform nicht viel stärker von anderen Faktoren geprägt, etwa von unserer Wirtschaftsform? Eine solche Sichtweise auf die Demokratie als Lebensform bringt es dann mit sich, dass wir die Trennung zwischen Demokratie und Lebensform, die wir mit Whitman eigentlich überwinden wollten, wieder einführen. Denn in diesem Modell wäre Demokratie erneut nichts anderes als ein politisches System, das mit den darin vorkommenden Lebensformen nicht viel zu tun hätte. Ich möchte heute einen dritten Ansatz erproben, der eine Art Synthese aus den beiden kurz skizzierten Alternativen darstellt. Ich werfe den Blick auf ein Bündel von Lebensformen, bei denen es höchst unklar ist, ob sie es verdienen, im normativen Sinne demokratisch genannt zu werden. Lebensformen, die über einen längeren historischen Verlauf hinweg in ihrem normativen Gehalt höchst widersprüchlich sind und die dennoch einen inneren Bezug zur Demokratie aufweisen, weil nämlich diejenigen, die diese Lebensform leben, sich selbst zumindest zeitweilig durch die Brille der Demokratie betrachten. Demokratie als Lebensform zu betrachten, das hieße nach diesem Ansatz, die Selbstbeschreibungen und normativen Orientierungen einer Lebensform in den Blick zu nehmen und die Praktiken des Zusammenlebens zugleich von außen zu betrachten. Ich möchte in mein Thema des amerikanischen Evangelikalismus einsteigen mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Das, was heute als Evangelikalismus in den USA firmiert, muss sich wohl als eine Lebensform bezeichnen lassen, die dezidiert antidemokratische Ziele verfolgt. Sie ist zwar in der Demokratie verortet, arbeitet sich aber an ihr ab. Doch die Lage ist komplexer, denn dieser zeitgenössische Evangelikalismus ist nicht vom Himmel gefallen. Er steht in einer langen Traditionslinie und ist von früheren Phasen amerikanischer evangelikaler Bewegungen nicht zu trennen. In einem zweiten Schritt meines Vortrags möchte ich zeigen, dass der Evangelikalismus im frühen 19. Jahrhundert zwar bereits einige strukturelle Ähnlichkeiten mit dem heutigen erkennen lässt, dass er allerdings angetrieben war von einer Dynamik der Demokratisierung. In einem dritten Schritt gehe ich auf einen historischen Kippmoment ein, die Herausbildung des sogenannten Fundamentalismus im frühen 20. Jahrhundert, in dem die demokratisierende Stoßrichtung des Evangelikalismus umschlug in eine der Entdemokratisierung. Was das für die Idee der Demokratie als Lebensform bedeutet, beleuchte ich in ein paar abschließenden Bemerkungen. Und ich schicke noch vorweg, dass ich mich für die Entwicklung meines Gedankengangs bei ReligionssoziologInnen und vor allem ReligionshistorikerInnen bediene, allerdings ohne selbst Religionsforscher zu sein. Das heißt, mein Anliegen heute Abend ist es nicht, einen neuen Beitrag zur Religionsforschung der USA zu leisten, sondern vielmehr die bestehende Religionsforschung für die Beantwortung der Frage zu nutzen, was Demokratie als Lebensform an einem konkreten Beispiel heißen kann. Die Erstürmung des Washingtoner Kapitols im Januar 2021 war ein gewaltsamer Angriff auf die US-Demokratie, der in seiner Choreografie bereits darauf angelegt war, in den sozialen Medien des Internets Verbreitung zu finden. Es war nicht einfach eine Menschenmenge, die vor dem Kapitol auflief, sondern eine Ansammlung von Fahnen, Bannern, Kostümen und Aufnähern. Ohne die Gewalt zu relativieren, es war auch ein Aufstand der Zeichen. Zunächst fielen die unterschiedlichen Flaggen auf. Stars and Stripes, die Südstaatenflagge, Trump-Flaggen, vereinzelt auch Israel-Flaggen, sogenannte Gadsden-Flags mit Klapperschlange und der Aufschrift Don't Tread on Me, ein Motiv aus der Revolutionszeit, das die Tea Party 2009 wiederbelebte. Außerdem Flaggen der Fantasierepublik Republic of Keg, ein Meme rechter Online-Aufwiegler und so weiter. Auf den zweiten Blick noch dominanter waren aber religiöse Motive. Sieht man genauer hin, fallen vor allem christliche Motive auf, die Trump und Jesus miteinander in Verbindung bringen, manchmal ganz direkt. Die meisten Motive lassen sich evangelikalen und im weiteren Sinne protestantischen Traditionen zurechnen, aber zu sehen war auch eine erstaunliche Bandbreite an Zeichen anderer religiöser Traditionen, katholisch, jüdisch, mormonisch. Schließlich auch Zeichen, von denen man nicht so genau weiß, ob sie überhaupt religiös oder auch nur spirituell genannt werden können. Virale Verbreitung fand der sogenannte QAnon-Schamane aus Arizona, Künstlername Jake Angeli. Aufmerksamkeit erheischend war schon sein Kostüm, Büffelhörner, Kojotenfell, Stars and Stripes Gesichtsbemalung, Federschmuck, offenes Brusthaar und ein Speer. Kritiker erkannten darin die Appropriierung indigener Traditionen. Laut seinen eigenen Ausführungen verkörperte er aber einen Schamanismus, der ethnisch nicht näher einzuordnen war. Interessant ist, dass Jake Angeli aus dem Stand die Sprache des zeitgenössischen Evangelikalismus spricht. In der Senatskammer brüllte er spontan ein Gebet ins Megafon, das seine Mitrandalierer inbrünstig beantworteten. Hiervon gibt es einen knapp zweiminütigen Clip, den ich Ihnen gerne zeigen möchte.
Jesus Christ, we invoke your name. Amen.
Amen.
Thank you, Heavenly Father, for gracing us with this opportunity. Thank you. Let me take it back. Thank you, Heavenly Father.
Amen.
For this opportunity to stand up for our God-given unalienable rights. Thank you, Heavenly Father, for giving the inspiration needed to these police officers to allow us in this building, to allow us to exercise our rights, to allow us to send a message. To all the tyrants, the communists, and the globalists, that this is our nation, not theirs.
Yes.
That we will not allow the American way of the United States of America to go down. Thank you, divine, omniscient, omnipotent, and omnipresent creator God, for filling this chamber with your white light of love, with your white light of harmony. Thank you for filling this chamber with patriots that love you and that love Christ. Thank you, divine, omniscient, omnipotent, and omnipresent creator God, for blessing each and every one of us here and now. Thank you, divine creator God, for surrounding and filling us with your divine, omnipresent white light of love and protection, peace and harmony. Thank you for allowing the United States of America to be reborn. Thank you for allowing us to get rid of the communists, the globalists, and the traitors within our government. We love you and we thank you. In Christ's holy name we pray.
Amen! Amen! Amen!
Einige zentrale Bestandteile dieses wie aus der Pistole geschossenen Gebets verdienen einen genaueren Blick. Der QAnon-Schamane bedankt sich für die Möglichkeit, seine gottgegebenen unveräußerlichen Rechte verteidigen zu dürfen und dafür eine Warnung an all die Tyrannen, Kommunisten und Globalisten schicken zu können, dass dies unsere Nation sei und nicht die ihre, und dass wir es nicht zulassen werden, dass Amerika, der amerikanische Weg und die USA untergehen. Er bedankt sich beim göttlichen, allwissenden, allmächtigen und allgegenwärtigen Schöpfergott dafür, dass er die Senatskammer in weißes Licht und Liebe gehüllt hat, in weißes Licht der Harmonie. Die gegenwärtige Spielart des politisch aufgeladenen Evangelikalismus bezeichnen Religionsforscher als christlichen Nationalismus oder auch als weißen christlichen Nationalismus. Und die genannten Bestandteile dieses Gebets plausibilisieren diese Bezeichnungen. Der Gott, der hier aufgerufen wird, ist nicht irgendeine unspezifische zivilreligiöse Gottheit, sondern eindeutig der christliche Schöpfergott, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Er ist zudem ein Gott mit einer sehr spezifischen politischen Philosophie. Er garantiert individuelle Freiheitsrechte, die unveräußerlich sind, ganz wie es Thomas Jefferson, der mit Gott herzlich wenig anzufangen wusste, in der Declaration of Independence postulierte. Diese Rechte kommen aber nicht etwa allen Amerikanern zugute, sondern nur einem spezifischen Uns. Explizit ausgeschlossen sind Tyrannen, Kommunisten und Globalisten, was in der Sprache des heutigen amerikanischen Kulturkampfes ganz schlicht heißt, alle, die nicht dem Trump-Lager angehören. Der mindestens genauso wichtige Ausschluss betrifft aber die Hautfarbe. Dass Gotteslicht weiß sei, ist nicht etwa ein Hinweis auf das helle Strahlen geistlicher Erleuchtung, sondern auf das Wunschbild eines weißen Amerikas. Das wird freilich etwas verklausuliert ausgedrückt, was unter anderem den Vorteil hat, dass auch nicht weiße Trump-Anhänger zugelassen werden können, solange sie sich der Vision eines weißen Amerikas unterordnen. Die Soziologen Andrew Whitehead und Samuel Perry haben den christlichen Nationalismus auf Basis von Umfragen ausgewertet und kommen zu dem Ergebnis: Die Christlichkeit des christlichen Nationalismus steht für mehr als nur Religion. Sie beinhaltet Annahmen über Nativismus, weiße Überlegenheit, also White Supremacy, das Patriarchat, Heteronormativität, die göttliche Billigung von autoritärer Kontrolle und Militarismus, Christlicher Nationalismus ist nicht nur eine religiöse, sondern auch eine ethnische und politische Kategorie. Vor dem Hintergrund dieser Forschungsergebnisse wird deutlich, dass die häufig gestellte Frage, wie konnten die Evangelikalen Trump wählen, von einer falschen Prämisse ausgeht. Hinter dieser Frage steckt nämlich die Vorstellung, dass im Bible Belt Amerikas viele Millionen von Menschen leben, die sich in erster Linie um ihren evangelikalen Glauben kümmern und sich dann überlegen, welchem Politiker sie am besten und am klügsten ihre Stimme geben. Was dabei übersehen wird, viele, wenn auch nicht alle, der evangelikalen Wählerinnen und Wähler sind längst politisiert. Ihre religiöse und politische Identität lassen sich nicht mehr voneinander trennen. Sie sind religiös und konservativ zugleich. Ihre Religiosität drückt sich darin aus, dass sie im politisierten Kulturkampf in Fragen zur Abtreibung, zu Waffengesetzen, zur Homo-Ehe etc. eine klare Position beziehen. Wie Umfragen zeigen, ist es heute auch keine Seltenheit, dass Katholiken, Mormonen, orthodoxe Christen, Juden, Muslime und Hindus angeben, evangelikale oder wiedergeborene Christen zu sein. Wie kann das sein? Wie der Politikwissenschaftler Ryan Bird schreibt, interpretieren sie die Frage, ob sie evangelikale Christen seien, als Frage nach ihrer politischen Einstellung, also ob sie sich mit der Republikanischen Partei identifizieren. Wir haben es hier also mit einer spezifischen Spielart des gegenwärtigen radikalen antidemokratischen Konservatismus zu tun, der mittlerweile den Mainstream der Republikanischen Partei ausmacht. Er erklärt Religiosität zu einer Frage politischer Lagerzugehörigkeit bis zu jenem Punkt, an dem sich religiöse Erfahrung und die Erfahrung politischer Zugehörigkeit nicht mehr voneinander unterscheiden lassen. Zugleich aber lassen sich im christlichen Nationalismus Restbestände eines demokratischen Idioms finden. Dazu gehören unveräußerliche Rechte, dazu gehört auch der Kampf gegen die Tyrannei und die Behauptung, man dürfe sich die Nation nicht wegnehmen lassen. Dieser letzte Punkt verweist auf die Mehrdeutigkeit der Gruppenidentität der Nation zwischen Demos und Ethnos. Ist mit der Nation das republikanische Staatsbürgervolk des Demos gemeint oder die völkisch gedachte Blutsgemeinschaft des Ethnos? Die Vertreter des aktuellen christlichen Nationalismus tendieren deutlich zu letzterer Bedeutung. Es geht, wie wir gesehen hatten, um die Bewahrung der weißen Vorherrschaft. Aber die demokratische bzw. republikanische Bedeutungsebene des Demos schwingt weiterhin mit. Der gegenwärtige christliche Nationalismus spricht die Sprache des Autoritarismus, aber in ihr klingt von Ferne noch der Hall des Demokratischen mit. Dieses Nachhallen des Demokratischen wird deutlich vernehmbar, wenn wir den christlichen Nationalismus zurückbinden an den Evangelikalismus, wie er sich in den 50 Jahren nach der amerikanischen Revolution über das schnell wachsende Staatsgebiet ausbreitete. Die Geburtsstunde des Evangelikalismus liegt im 18. Jahrhundert, als sich in Nordeuropa und in den englischen Kolonien Erweckungsbewegungen ausbreiteten. Für die USA spricht man hier vom First Great Awakening, das in den 1740er Jahren seinen Höhepunkt fand. Mit der amerikanischen Revolution aber nahm der Evangelikalismus in den USA eine neue Qualität an. Und drei Dinge sind es, die ich betonen möchte über die Jahrzehnte nach der Staatengründung. Erstens, es entstehen in rasender Geschwindigkeit neue protestantische Denominationen, die so schnell wachsen, dass die etablierten Kirchen rasch an Bedeutung verlieren. Das lässt sich insbesondere an den Methodisten und Baptisten veranschaulichen. Zwei der evangelikalen Denominationen, die nun ihren rasanten Aufstieg erleben. Die Methodisten waren eine von John und Charles Wesley in England gegründete Abspaltung der anglikanischen Kirche. 1820 hatten die Methodisten eine 250.000 Mitglieder in den USA. 10 Jahre später hatte sich diese Zahl schon verdoppelt. Rasanter Anstieg. Die Baptisten waren eine Bewegung, die von den englischen Separatisten abstammte und die Doktrin vertraten, nur Erwachsene dürften getauft werden, keine Kleinkinder. Daher ihr Name, Baptisten. Und bei den Baptisten verzehnfachte sich die Mitgliedschaft in den 3 Dekaden nach der Revolution. Verzehnfachte. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich die Methodisten und Baptisten aufgespalten in eine unüberschaubare Vielzahl von Splittergruppen. Und dazu gehörten übrigens sowohl schwarze als auch weiße Kirchen. Das große Wachstum dieser Denominationen hatte auch mit dem enormen Bevölkerungswachstum in der jungen Republik zu tun. Aber die schnell anwachsende Bevölkerung der USA wurde gleichzeitig immer religiöser. Das heißt, zwischen 1775 und 1850 verdreifachte sich die Anzahl der Prediger pro Kopf. Und während die Gesamtzahl protestantischer Pastoren im selben Zeitraum von knapp 2000 auf knapp 40.000 anstieg, fielen die etablierten Kirchen dramatisch zurück. Insbesondere die bis dato vorherrschende Denomination der Congregationalists, zu der die angesehenen puritanischen Familien Neuenglands gehörten, aber auch die führenden Universitäten Harvard und Yale. Zweitens, die neuen protestantischen Bewegungen richteten sich gezielt an jene Bevölkerungsschichten, die arm und bildungsfern waren, die einen geringen gesellschaftlichen Status genossen. Und gleichzeitig wandten sie sich gegen die Eliten des Landes, allen voran gegen kirchliche Eliten. Als ideologischer Rahmen diente hierfür der Jeffersonische Republikanismus, jene politische Theorie, die den Erfolg der Republik an das Ideal des unabhängigen, einfachen Farmers knüpfte. Demokratie und Evangelikalismus, sie bilden von ungefähr 1790 bis 1850 eine Einheit. Mit dem Historiker Nathan Hatch, der diese Geschichte ausgearbeitet hat, lässt sich zusammenfassen, der Evangelikalismus war ein Motor der Demokratisierung und die egalitäre Demokratie untermauerte die Legitimität des Evangelikalismus. Hatch spricht davon, dass die USA jener Zeit von einem religiösen Populismus geprägt waren. Und Populismus sagt er deshalb, weil das Projekt der Demokratie interpretiert wurde als Aufstand der einfachen Leute gegen die Eliten. Das Gleichheitsideal, das diesen anti-elitären Evangelikalismus antrieb, hatte nicht nur eine politische und eine gesellschaftliche Seite, sondern auch eine theologische. Methodisten und Baptisten versprachen etwa, dass jeder zur Gemeinschaft Gottes gehören konnte, nicht nur wenige Auserwählte, wie es die etablierten puritanischen Kirchen predigten. Drittens, die neuen Denominationen traten miteinander in einen Wettbewerb um Gläubige ein. Sie verwandelten das Feld der Religion in einen Markt. Und das verlangte von den Glaubensgemeinschaften wettbewerbsfähige Angebote. Hieraus erklärt sich, dass sich der Evangelikalismus im frühen 19. Jahrhundert immer mehr in ein Spielfeld für charismatische Prediger verwandelte. Charisma zu entfalten erforderte wiederum eine bestimmte Ästhetik des Predigens, einen Stil, der möglichst zugänglich war, der sich direkt an die Sinne richtete und der dabei dem Zielpublikum, das heißt also den Armen und den mittleren Schichten, das Gefühl einer Statusaufwertung vermittelte. In seiner egalitären, enthierarchisierenden Stoßkraft ist der Evangelikalismus einerseits ein Beispiel für Demokratie als Lebensform. Andererseits ist damit aber nicht gesagt, dass er nicht auch autoritäre Züge trug. Der Evangelikalismus forderte Autoritäten heraus, doch wo alte Autoritäten entmachtet werden, stellt sich die Frage, wie sich die Umstürzler selbst mit Autorität ausstatten. Das evangelikale Pathos der Gleichheit drohte stets in Autoritarismus umzuschlagen. Charismatische Prediger mussten einfordern, als geistige Führungsfiguren anerkannt zu werden. Und hierzu bauten sie einerseits auf die schiere Wirkung ihrer Performance, aber sie autorisierten sich auch mit dem reformatorischen Leitgedanken der Sola Scriptura. Sie bemühten das Wort der Bibel, um die bestehenden kirchlichen Strukturen, Institutionen und Riten in Frage zu stellen. Sich ganz auf den Wortlaut der Bibel zu verlassen, das schien selbst wie ein demokratisches Versprechen. Schließlich stand die Bibel einem jeden und einer jeden zur Verfügung. Ihre Bedeutung, so die Behauptung, war selbsterklärend und offensichtlich. In Wirklichkeit lässt sich mit der Bibel aber nur dann der Umsturz bestehender Strukturen begründen, wenn man sie entsprechend auslegt. Sola Scriptura, diese evangelikale Parole des Anti-Autoritarismus, war zugleich ein Ruf nach der Etablierung neuer verbindlicher Bibelinterpretationen, nach der Errichtung neuer Autoritäten. Oder, wie es der Historiker Nathan Hatch ausdrückt, Mit der Bibel in der Hand beharrten gewöhnliche Menschen auf ihrem Recht, sich ihren eigenen Glauben zurechtzuzimmern und sich selbst auszusuchen, welchen Anführern sie sich unterwarfen. Diese innere Spannung des Evangelikalismus zwischen Egalitarismus und Autoritarismus bekam in den Jahrzehnten nach dem amerikanischen Bürgerkrieg eine deutliche Schlagseite. In den Jahren zwischen 1875 und 1925 bildete sich das heraus, was bald als Fundamentalismus bekannt werden sollte. Eine konservativ-reaktionäre religiöse Weltanschauung, die der modernen Welt und damit auch der Demokratie eine zeitlose göttliche Ordnung entgegensetzt. Die Idee von sola scriptura blieb hierbei eine Triebfeder, und zwar in der radikalen Form der sogenannten Biblical Inerrancy, also der Vorstellung, die Bibel könne nicht irren, sie sei wortwörtlich auszulegen. Dieser Literalismus ist noch immer weit verbreitet unter Evangelikalen, und er ist mittlerweile unter dem Schlagwort Originalism auch in die Verfassungslehre eingezogen, mit dem Unterschied, dass es hier nicht um die Bibel, sondern um die Verfassung geht. Letztere ist kurz gesagt zu einer heiligen Schrift geworden. Die Unfehlbarkeitslehre der heiligen Schrift verstanden die Fundamentalisten als Ausdruck empirischer Wissenschaftlichkeit in der Tradition Francis Bacons. Sie betrachteten die Bibel als ein Register von Fakten, die den Stellenwert von Tatsachen der natürlichen Welt haben. Diese Tatsachen lassen sich beobachten, klassifizieren und in Muster gruppieren. Und auf diesem Wege lassen sich Gesetzmäßigkeiten aus ihnen ableiten, mit denen sich zum Beispiel der Verlauf der Welt oder die Wiederkunft Christi prophezeien lassen. Ganz so, wie sich aus einzelnen Naturphänomenen Naturgesetze ableiten lassen. Dieses Beharren auf Wissenschaftlichkeit des christlichen Glaubens mag durch den Schock erklärbar sein, den Darwins Evolutionslehre für die evangelikalen Glaubensgemeinschaften auslöste. Ein Schock, der vom späten 19. Jahrhundert bis tief in die 1920er Jahre hinein anhielt und der immer noch nicht abgeebbt ist. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse des 19. Jahrhunderts, etwa jene der Geologie, hatten das bibeltreue Christentum schon lange in Erklärungsnöte gebracht. Aber mit der Evolutionstheorie tat sich eine unüberbrückbare Kluft auf zwischen biblischem und wissenschaftlich modernem Weltbild. Die Fundamentalisten reagierten darauf mit dieser einigermaßen kühnen Abwehrstrategie. Sie beharrten nämlich darauf, sie seien die wahren Vertreter von Wissenschaftlichkeit, während die Evolutionstheorie nichts als eine spekulative Theorie sei. Die Frontstellung zwischen Wissenschaft und Religion allerdings verhärtete sich damit noch weiter. So manövrierten sich die amerikanischen Evangelikalen in eine Position, in der sie sich einer modernen Welt gegenüber sahen, die sie nur noch ablehnen konnten. Hatten die evangelikalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts an der Speerspitze einer enthierarchisierenden Demokratisierungsbewegung gestanden und damit dazu beigetragen, die amerikanische Gesellschaft zu modernisieren, so machten sie sich nun zu Vertretern eines Antimodernismus, dessen Feindbild die gesamte moderne Welt war. Diese Frontstellung gegen die gegenwärtige Welt drückte sich auch durch einen Wandel in der theologischen Doktrin aus. Und zwar bezüglich der Auslegung der Wiederkunft Christi. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts hatten sich die evangelikalen Bewegungen dem sogenannten Postmillennialismus verschrieben. Das heißt der Ansicht, dass die Wiederkunft Christi erst nach und nicht schon vor dem tausendjährigen Reich stattfinden werde. Man könnte sagen, macht doch keinen großen Unterschied. Doch, es machte einen großen Unterschied, denn das machte den Weg frei für einen optimistischen Blick in die Zukunft. Denn die amerikanische Gegenwart konnte nach dieser Theorie als Teil des tausendjährigen Reichs verstanden werden. Das Göttliche und das Weltliche ließen sich vereinen. Und um den Beginn des Millenniums zu erkennen, galt es lediglich, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten. Für viele Methodisten und Baptisten war zum Beispiel die amerikanische Revolution selbst ein Zeichen der epochalen Umwälzung, die den Beginn des tausendjährigen Reichs markierte. Im Fundamentalismus des frühen 20. Jahrhunderts dagegen setzte sich die gegenteilige Sicht durch, der sogenannte Prämillennialismus. Laut ihm ist die Welt im Diesseits hoffnungslos verloren. Die Ursprünge des Reichs Gottes sind übernatürlich und seinem Eintreten muss ein apokalyptischer Bruch mit dem Diesseits vorausgehen. Der prämillennialistische Blick war so pessimistisch, dass die Fundamentalisten sogar daran zweifelten, ob sie sich in das politische Geschehen ihrer Zeit einbringen sollten. Die moderne Welt war ihnen so verfemt, dass ein politisches Engagement vielen als fehlgeleitet schien. Zwar gab es auch Vertreterinnen und Vertreter des Prämillennialismus, die einen populistischen Fundamentalismus vertraten und trotz allem Pessimismus ein lohnendes Betätigungsfeld in dieser Welt ausmachten. Allen voran der Erweckungsprediger Billy Sunday, ein ehemaliger Baseballspieler, zu dessen Bekehrungen in den 1910er Jahren Zehntausende Menschen kamen. Er garnierte seine Bekehrungspredigten gerne mit Bewegungen aus dem Baseball. Moderne Populärkultur und Fundamentalismus vermischten sich bei ihm in zukunftsweisender Manier. Sunday stand zwar mitten in der Gesellschaft, aber von Politik ließ er die Finger. Denn mit politischem Engagement ließ sich der Prämillennialismus kaum vereinbaren. Deutlich wird das an einer Zeitschrift, die den Namen trägt The King's Business und die herausgegeben wurde vom prämillennialistischen Bible Institute of Los Angeles. Im Jahr 1919, inmitten der antikommunistischen Hysterie, die auf den Ersten Weltkrieg folgte, druckte die Zeitschrift eine Karikatur ab, die die fundamentalistische Weltsicht auf den Punkt brachte. Ein Mann zimmert auf seiner Farm einen Schutzzaun, während um ihn herum die Stürme des Bösen toben. Allen voran der Bolschewismus. Die Unterzeile fragt angesichts der Bedrohungen, skeptisch oder sogar ängstlich, wird dieser Zaun Sie zurückhalten? Die implizite Antwort lautet natürlich nein. Denn auf den Zaunlatten, genauer gesagt auf der inneren Seite des Zauns, sind Inschriften mit den größten Gefahren für die gläubigen Christen lesbar. Sie reichen von theologischem Ungemach wie Ketzerei und historischer Bibelkritik über die weltpolitischen Superbedrohungen wie Völkerbund, Sozialismus und Wohlfahrtsprogramme. Nicht nur lauern die Gefahren überall, sie stehen längst auf der Innenseite des Zauns. Für Politik interessieren sollten sich die Anhänger des Bible Institutes also sehr wohl, allerdings nicht, um sich in der Politik zu engagieren, sondern weil sie sich in höchster Gefahr befanden. Das, was wir heute beobachten, dass sich Evangelikale mit großem Einsatz in die Politik einmischen, ist eine viel spätere Entwicklung, die erst ab den 1970er Jahren gezielt vorangetrieben wurde. Doch die pessimistische, ja verschwörungstheoretische Grundstimmung, die den heutigen christlichen Nationalismus mitprägt, sie etablierte sich bereits mit dem Umschwung vom Post- zum Prämillennialismus. Die Welt der Fundamentalisten ist eine Welt des tosenden Unheils. Die dunklen Bilder aus Donald Trumps Amtsantrittsrede aus dem Jahr 2017, als er von American Carnage sprach, also vom amerikanischen Gemetzel, passen bestens zu diesem prämillennialen Bilderfundus. Auf den ersten Blick hatte der Fundamentalismus so gut wie nichts zu tun mit Demokratie als Lebensform. Weder nutzten Fundamentalisten für die Artikulation ihrer Weltsicht eine Sprache der Demokratie, noch lassen sich in ihrem manichäischen Weltbild ohne weiteres Elemente ausmachen, die verträglich wären mit der Demokratie. Allerdings hebt der Historiker George Marston hervor, dass man den Fundamentalismus missversteht, wenn man sich ausschließlich auf seine pessimistischen Züge konzentriert. Flankiert war der Prämillennialismus von zwei miteinander verquickten Bewegungen, der Holiness-Bewegung, einer Abspaltung der Methodisten, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts an Zulauf gewann, und der daraus wiederum abstammenden Pfingstbewegung, also den Pentecostals. Letztere sind übrigens heute der weltweit erfolgreichste religiöse Export der USA. In diesen Bewegungen überlebte das demokratisierende Moment des frühen Evangelikalismus. Während sich die Prämillennialisten zu komplizierten Berechnungen der in der Bibel prophezeiten Epochen verstiegen, betonten Holiness und Pfingstbewegung die sinnliche Erfahrung der Bekehrung. Und wie einst die charismatischen Prediger des 19. Jahrhunderts besonders bei den ärmeren und auch statusärmeren Schichten Anklang fanden, So kamen die Anhänger dieser Erweckungsbewegungen vorwiegend aus den ärmeren und bildungsfernen Schichten. Die Rhetorik der Demokratisierung, die den religiösen Populismus des 19. Jahrhunderts ausgemacht hatte, wurde von diesen Nachfolgebewegungen allerdings sehr zurückgefahren. Anders gesagt, Demokratisierung wurde von einem expliziten Topos zu einer kulturellen Logik. Kurzum, auch in der Holiness- und Pfingstbewegung manifestierte sich eine Dynamik der Demokratisierung, denn beide zielten auf eine individuelle Triumpferfahrung des Gläubigen, der Gläubigen. Ich habe mich in diesem Vortrag auf den Umschwung von einem postmillennialistischen Evangelikalismus zu einem prämillennialistischen Fundamentalismus konzentriert, um die Spannung zwischen Demokratie und Autoritarismus in den Lebensformen des amerikanischen Evangelikalismus zu beleuchten. Ist der amerikanische Evangelikalismus ein Beispiel für Demokratie als Lebensform? Ja, solange wir damit nicht meinen, dass die Lebensform des Evangelikalismus ihrer Substanz nach durch und durch den Idealen der Demokratie entspricht. Evangelikalismus unter dem Aspekt, Demokratie als Lebensform zu betrachten, ermöglicht uns zu erkennen, dass der Evangelikalismus über lange Zeit von einer kulturellen Dynamik der Demokratisierung gezeichnet war, also von einer Dynamik der voranschreitenden Enthierarchisierung und der Freisetzung des Individuums. Innerhalb dieser Dynamik gewannen mal demokratische, mal autoritäre Impulse die Oberhand, aber in unterschiedlicher Mischung waren stets beide präsent. Hierin liegt letztlich auch der Gewinn des Begriffs des religiösen Populismus. Er zeigt an, dass im Demokratischen die Kräfte des Autoritären lauern und im Autoritären die Kräfte des Demokratischen. Das hoffnungsfrohe Ende dieses Vortrags, das ich Ihnen leider vorenthalten muss, bestünde jetzt darin, auf die demokratischen Potenziale hinzuweisen, die sich selbst noch im christlichen Nationalismus unserer Zeit finden lassen und daran die Hoffnung zu knüpfen, dass sich diese demokratischen Potenziale nach vorne bringen lassen. Dem steht allerdings die folgende Beobachtung entgegen. Es sieht so aus, als ob der demokratische Nachhall, den wir im Evangelikalismus noch immer hören können, dem Autoritarismus nicht etwa entgegensteht, sondern ihn vielmehr stärkt. Die demokratischen Obertöne, die wir in Formulierungen wie unsere Nation, unser Amerika heraushören können, sie begleiten und verstärken heute den Chor der Antidemokratie. Vielen Dank.
Das war der Amerikanist Johannes Völz über Evangelikalismus und Politik in den USA. Er hat seinen Vortrag gehalten am 4. Dezember 2023 in Bad Homburg und stattgefunden hat dieser Vortrag im Rahmen der Lecture Series Was heißt demokratische Lebensform, die organisiert wird von dem Projekt Democratic Vistas des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.